Und noch eine weitere Folge Unfuck Sales Podcast. Moin, ich bin Morten und heute habe ich wieder einen Gast dabei. So, wenn du jetzt denkst, oh, eine Gastfolge, die ist immer so lang, Gastfolgen sind immer 30 Minuten. Ne, diese hier ist 50 Minuten. Und wenn du jetzt denkst, ach shit, ich mag eigentlich am liebsten diese 7 bis 10 Minuten Impulsfolgen, die Morten und Danny immer machen, die kommen auch wieder. Und freut mich, dass dir das Format an sich gefällt, aber es war ein riesiger Fehler, heute nicht anzuhören. Warum? Björn Andres ist der Head of Sales von Überblick und auch Podcast-Host von Ungefiltert, aber in diesem Format hier spricht er als Vertriebsleiter. Und wir sprechen heute über das Thema Abschluss machen. Das ist ein Thema, das wir noch gar nicht so oft behandelt haben hier in diesen Podcast-Folgen. Und reden mal ganz, ganz viel darüber, wie kriegst du vorne die Pipeline voll, das ist auch wichtig, aber irgendwann musst du es auch abschließen. Und egal, ob du SDR, BDR, AE, Full-Cycle-Seller, Vertriebsleiter, Geschäftsführer bist, wenn bei euch im Vertrieb Abschluss ein Thema ist, wenn ihr nicht bei 95% Abschlusswahrscheinlichkeit liegt, dann müsst ihr diese Folge hören. Weil wir reden nicht nur darüber, was überhaupt eine Abschlussfrage ist, sondern auch, wann die kommt, wie oft die kommt. Vor allem, was musst du vorher tun, damit du eine richtig gute Abschlussfrage stellen kannst. Das alles besprechen wir hier und Björn gibt auch sehr, sehr offen seinen Einblick in seinen Alltag. Vor allem, wie formuliert er es? Also, wenn du in irgendeiner Art und Weise SaaS-Software oder Dienstleistungen verkaufst, dann ist diese Folge unfassbar wertvoll. Also, ganz viel Spaß mit Björn und mir und diesmal würde ich mich wirklich sehr über Feedback freuen. Schreibt mir doch auf LinkedIn, Morten Wolf, da findet ihr mich ziemlich schnell. Schreibt mir kurzes Feedback, wie ihr diese Folge findet. Viel Spaß. Wunderbar, dann starten wir mal direkt rein. Moin Björn, schön, dass du da bist.
Moin Morten, danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe mich schon mega gefreut. Wir hatten ja vor ein paar Wochen telefoniert. Wir kennen uns ja schon länger. Wir waren uns auf einem Event beim Circus, Artist Circus, kennengelernt, hatten da schon gequatscht und dann vor 2-3 Wochen telefoniert bzw. einen Zoom-Call gehabt und sind dann auf ein Thema gekommen, wo wir gesagt haben, ganz ehrlich, hört mal, wir sollten mal sofort aufhören zu reden. Lass uns das doch recorden. Deswegen treffen wir uns heute. Bevor wir damit reinstarten, magst du einmal kurz den Zuhörern kurz erklären, wer du bist, warum redest du zum Thema Vertrieb und warum bist du heute hier?
Na klar, ja. Ja, ich bin Björn, bin Head of Sales bei Überblick. Wir haben so eine kleine Kommunikationslösung gebaut für interne Kommunikation in Hotellerie, Gesundheitswesen, 25 Branchen insgesamt. So, unser Kunde ist der klassische KMU. Ich leite ein kleines Vertriebsteam, bin aber auch selber im Sales noch aktiv dabei und gehe selber raus. Ich fahre selber raus zu Kunden. Ich mache selber Online-Kundentermine, bin auf Messen, all diese ganzen Dinge und bin halt noch aktiv voll dabei. Ich bin ein großer Freund als Führungskraft des Leading by Example-Prinzips. Ich würde niemals aufhören, irgendwie Kundenkontakt zu haben, egal wie groß das Team ist, weil ich immer irgendwie wissen wollen würde, wie tickt der Kunde, was sind gerade, es verändern sich Dinge, ne, im Laufe der Jahre und ich würde gerne immer am Ball bleiben, das ist so meine Prämisse, einfach wirklich dranbleiben und insofern, ja, ist das Thema, was wir uns rausgesucht haben, deshalb einfach auch so ein schönes, ich habe da einfach ganz fürchterlich Bock drauf, weil ich glaube, dass, also um die Abschlussfrage sind ganz viele Mythen und Mysterien entstanden, ich glaube, ganz viele haben auch Angst davor, sie zu stellen, ganz häufig bleibt ein Deal auf der Strecke auch deswegen. Ganz häufig stellt man sie auch an der falschen Stelle. Und ich glaube, es gibt so viele Dinge, die wir einfach gleich mal aufdröseln können zusammen, wo ich wirklich Bock drauf habe, weil ich glaube, dass man da wirklich den Leuten auch was mitgeben kann, auf lange Sicht, wo man was verändern kann, ganz aktiv und mit ganz kleinen Stellschrauben.
Das erste Mal, dass ich mit dem Thema Abschlussfrage irgendwie in Berührung kam, war bei irgendeinem meiner allerersten Sales-Trainings. Wo wir hatten einmal ein Cold-Calling-Training und dann hatten wir ein paar Monate später dann so eine Art Closing-Training, wie auch immer. Und das war halt einfach so ein Trainer, der so ganz klassisch diese alte Schule, ja, wenn du dann am Richtung Ende des Gesprächs bist und dann haben wir so Beispiele gemacht, ja, dann fragst du den Kunden einfach, alles klar, soll ich es dir auf Palette packen oder per Post schicken? Ich dachte mir so, ich verkaufe Software, das bringt mir gerade gar nichts. Was soll ich da auf Palette packen?
Ja.
Klar,
ja.
Einfach diese Beispiele, die teilweise verwendet werden, um dieses Thema Abschlussfrage hinzubekommen. Mittlerweile weiß ich schon, was er eigentlich sagen wollte. Er wollte halt sagen, pack das irgendwie in einen realistischen Kontext und frag, wie er es haben möchte. Ja. Der Kunde, willst du morgen starten oder nächste Woche? Nur, das Thema wird oft so plump behandelt. Und das wird so auf diese eine Frage reduziert, auf diesen einen Satz. Und den musst du besonders smart stellen, wovon ich mittlerweile überhaupt nicht mehr überzeugt bin. Weil der Kunde weiß schon ganz genau, also, ob er kaufen will oder nicht.
Ja. Ne?
Und ich glaube, wie du die Frage stellst, klar, gibt ein paar bessere, ein paar schlechtere Formulierungen, aber du musst halt vorher die Arbeit richtig gut machen.
Richtig.
Und dann ist es natürlich. Aber dann lass doch mal direkt mit reingehen. Wie baust du oder hast du bei dir im Vertrieb mit deinem Team aktuell eine richtige Strategie für Abschlussfrage? Wie stellst du sicher, dass die sie stellen? Wie gehst du daran?
Ja, also grundsätzlich bin ich da voll bei. Ich glaube, dass der Weg zur Abschlussfrage das ganz Entscheidende ist. Ich glaube, dass du eigentlich im Gespräch, das klingt immer so doof, weil auch das klingt voll oldschool. Also je mehr du dir vom Kunden abholst, ich finde das gut, was wir da, ich erkenne, ich verstehe die Lösung für mein Problem. Jetzt im Software-Sales zum Beispiel, ne? Je öfter du dir vorher schon mal das, ich unterschreibe das sowieso gleich, abholst, umso einfacher wird es hinten raus. Das finde ich ist halt einer der ersten Steps. Und ich habe irgendwann mal auch eine Diskussion, die fand ich ganz spannend bei LinkedIn gehabt, wo Leute gesagt haben, ja, das ist doch oldschool, wenn du dir fünfmal zwischendurch ein klares Ja abholst als Kaufsignal. Wo ich mir gedacht habe, so, ja, das mag sein, dass das für dich oldschool klingt. Für mich ist das aber was, wo ich merke, dass der Kunde sich einfach, je klarer er sich committet im Laufe der Zeit, umso einfacher wird es hinten raus dann auch zu sagen, ja, dann lass uns das machen. Also bei uns zum Beispiel ist es häufig so, also ich kann für mich zum Beispiel, ich hab das Ja, bevor ich den Preis gesagt habe.
Ach geil, ja schön.
Weil er sich dann schon für die Lösung entschieden hat, egal was es kostet. Das heißt, es ist meine Aufgabe, ihn dahin zu bringen, dass er versteht, dass ihm das seine Arbeit erleichtert, dass er Zeit spart, dass er sich besser organisieren kann, all diese Dinge, was du mit unserer Software lösen kannst, dass das so einen großen Wert für ihn hat, weil die Abschlussfrage hat ja häufig auch was mit Wert zu tun, dass er gar nicht mehr auf die Idee kommt zu sagen, okay, wenn ich ihm dann den Preis sage, dass er dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, dieser Weg dahin, das ist das ganz Entscheidende. Und das ist das, wo du anfangen kannst, zu bauen und zu schauen, okay, wie kriegen wir ihn dahin, dass er das versteht? Und da hole ich mir natürlich zwangsweise vorher auch schon mal, ne, was sind, indem ich immer wieder nachfrag, was ist, um einfach auch seinen Pain, den wirklichen übrigens, und ich finde, das ist das ganz Entscheidende, rauszufinden. Und das ist so, wie wir es auch machen in den Gesprächen, wir gehen halt immer, ist immer noch mal eine Ebene. Wenn der sagt, ne, wenn wir fragen, wie kommuniziert ihr jetzt intern, dann sagst du mir ja per WhatsApp und per Teams und per E-Mail, dann frage ich, okay, erzähl mir mal, wie genau. Wer mit wem, wie genau, wie gut funktioniert das, leg mal los. So, und dann fängt er an und fängt an zu erzählen und dann nächstes Mal, meinetwegen, was weiß ich, da sind ja diese eine Abteilung untereinander, okay, alles klar, und wie die anderen, ja, das ist schwierig. Okay, was ist da schwierig? Also wir gehen immer noch mal eine Ebene tiefer, bis irgendwann dieser Punkt kommt, wo er selber von sich aus sagt, ja, ich weiß, das funktioniert total scheiße und da sind wir überhaupt nicht glücklich mit. Und dann weiß ich genau, das ist sein echter Schmerz.
Das ist das Problem, ja.
Genau, richtig, das ist das Problem. Alles drumherum ist so, ja, okay, peng, das löst ihm, aber, und ne, da kann ich ihm erzählen, was ich will, das löst für ihn nichts. Aber erst dann habe ich ihn und dann ist eigentlich auch dieser Punkt erreicht, wo ich tatsächlich öfter mal meine Lieblingsfrage, die auch schon uralt ist, okay, nur für mich nochmal zum Verständnis, wenn wir eine Lösung haben für dieses Problem, dann, und wenn dann das Ja kommt, dann bist du genau das, was ich meine, dann bist du halt auf dem Weg. Und das hat nichts mit Oldschool zu tun, sondern das hat einfach was mit Kundenverständnis zu tun, finde ich, also ist meine Meinung.
100%. Also vor allem, weil es zum einen natürlich dir Sicherheit gibt, weil du deine Art Mini-Abschluss, Vorabschluss, Vorvertrag, egal wie wir es nennen wollen, machst. Mhm. Mhm. Aber es hilft dir auch dem Kunden, sich selber zu orientieren, bin ich on track? Also diese Reflexionsfrage, die du stellst, ich meine, kannst du mal einen Therapeuten fragen, die stellen genau solche ähnlichen Fragen.
Na,
ne?
Klar.
Wie ist das denn? Wie wäre das denn für dich, wenn das so wäre? Oder wie fühlst du dich dabei? Wie auch immer.
Ja.
Ja. Das hilft ja dem anderen, sich auch selber zu orientieren. Und jeder will doch durch einen Kaufprozess geführt werden. Und vor allem gibst du mit der Frage ja auch dem anderen total die Position der Macht. Also der kann ja auch sagen, nee. Mhm. Also er sagt, nee, wenn das, ja, okay, magst du lösen, aber nee, passt für mich nicht. Also,
genau. Aber dann hast du, ja genau, und das weißt du, was ich gut finde. Du lernst in dem Moment halt auch, okay, das ist noch nicht sein echter Pay. Weil das ist ja die, also wenn er in dem Moment sagt, nee, dann weißt du genau, okay, zu früh gestellt.
Ja, exakt. Oder an der falschen Stelle. Oder ich bin gerannt mit ihm. Genau.
Genau, richtig. Und das heißt also, eigentlich ist das ja auch das beste Commitment, was du haben kannst. Also auch ein Nein ist in dem Fall ja das beste Commitment, was du bekommen kannst an der Stelle. Weil du einfach lernst, okay, alles klar, dann lass uns nochmal zurückgehen an Punkt X Und dann, so, und dafür übrigens, finde ich, sind Playbooks und Skripte wichtig als Leitplanken, um wieder reinzukommen an diesen Punkt,
weißt,
wo du. Genau, ja, ja genau. Ja, so, das ist halt auch noch so ein ganz wichtiger Punkt. Einfach den Leuten also ne, eine Möglichkeit zu geben, okay, da hangel ich mich entlang und jetzt bin ich irgendwo vielleicht falsch, in Anführungszeichen, weil falsch ist noch nicht mal, ne, abgebogen und jetzt komme ich wieder zurück auf die richtige Spur.
Ja, voll.
Das finde ich ganz wichtig.
Ja, total. Und da, genau da auch da, wir haben angefangen, über Abschlussfrage zu sprechen und sind schon wieder mitten im Verkaufsgespräch.
Genau.
Genau das ist es ja. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, der Weg dorthin ist die wirkliche Abschlussfrage. Und beziehungsweise macht es dir dann überhaupt möglich, die Abschlussfrage zu stellen. Wenn wir jetzt bei diesen, nennen Sie mal, Mini-Abschlüssen bleiben, diese Zwischen-Check-Ins, ne, mit dem Kunden, bist du eher Freund von konkret? Dieses, hey, wenn wir dieses Feature, ne, sollten wir dann über den Preis oder sollten wir dann über das reden? Oder bist du so ein Freund von, es gibt ja Vor- und Nachteile, dann in diesem eher generischen so, wenn wir das machen, sind sie dann grundsätzlich bereit? Also ne, bist du ein Freund von weicher machen oder eher präzise machen?
Ich würde sagen, das liegt am Gegenüber. Also ne, ich finde ganz wichtig, was sitzt da für einer gegenüber? Habe ich einen knallroten da oder einen tiefblauen, dann ist das total einfach. Weil dann weiß ich, okay, der ne, geht eh in die, der will das, also der knallrote brauche ich sowieso, ne? Dem kannst du fragen, ja oder nein. Der sagt dir ja oder nein, alles ist gut. Ja. Und ich finde, das ist einfach ganz wichtig, auch zu fühlen, okay, wie ist denn so mein Gegenüber drauf? Ist das jemand, der eher so ein bisschen grün ist, womöglich? Dann stellst du diese Frage nach Möglichkeit so offen wie möglich, trotzdem in irgendeiner Form verbindlich, um mal schon mal zu horchen, ist da so ein grundsätzliches Commitment da oder nicht. Aber ich finde, das ist so wichtig, weil damit, du kannst damit alles zerstören. Machst du das, so eine knallharte Frage bei einem Knallgrün, ist das, kannst du einen Haken dran machen, Gespräch ist durch, der denkt sich irgendwie, was will der von mir, das funktioniert nicht. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich finde, dass dieses Diskmodell, egal was es alles gibt, so wichtig ist für uns im Sales. Es geht gar nicht um mich selber, es ist schön, wenn ich weiß, wie ich bin, aber ich verstehe, wie der andere tickt, sehr schnell. Und ich verstehe, was habe ich auf der anderen Seite für jemanden sitzen. Und ich finde, dieses strenge, so machst du's, ist halt schwierig, weil ich habe einfach unterschiedliche Menschen. Egal, ob sie die gleiche Position haben oder nicht, habe ich trotzdem unterschiedliche Menschen auf der anderen Seite sitzen. Und da ist es halt echt Fingerspitzengefühl rauszufinden, okay, wie stelle ich diese Frage? Deshalb, ich würde das nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Ich würde sagen, das liegt echt am Gegenüber, wie sich auch das Gespräch entwickelt, wann du wie die Frage stellst.
Ich sehe das bei mir im Alltag. Ich habe so ein paar quasi geschäftsführende Gesellschafter bei mir im Coaching. Das heißt, die sind so mittelgroße Unternehmen. Und als du es gerade erzählt hast, sind beides Geschäftsführer, beides Gründer ihrer Firma. Und die könnte nicht unterschiedlicher sein. Die Gespräche mit denen, also natürlich selbst im Verkaufsgespräch, dann habe ich denen ja auch was verkauft, ne? Mittlerweile sind sie Kunden. Verkaufsgespräch waren die Trigger und quasi die Entscheidungskriterien so komplett unterschiedlich. Ja. Aber von Betrachter sind es Geschäftsführer, beide machen mit ihrem Film irgendwas zwischen 10 und 30 Millionen. Team plus minus gleich groß, irgendwie 60, 70 Leute. Mhm. Und die könnten nicht unterschiedlicher sein.
Genau. Und jetzt kommst du um die Ecke und denkst dir, du hast einen ganz klaren ICP.
So, exakt.
Ja. Ja,
von außen betrachtet, die sind sogar fast gleich alt, aber der eine ist halt super gelbrot, ne, mit dem völlig andere inspirierende Gespräche, wir reden auch über völlig andere Dinge teilweise, das braucht ja auch. Ja, und dann haben wir den anderen, ich nenne jetzt die Namen nicht, sehr, sehr blau, sehr rotblau und der will nicht, dass wir über Urlaub sprechen. Ne? Der kommt mit seinen Themen rein und der will schnell die Themen durchgehandelt haben. Der möchte, dass ich kritische Fragen stelle und dann ihm im richtigen Moment dann auch Input liefere und fertig. Dann ist er super happy. Völlig unterschiedliche Gespräche. Beide machen mir übrigens fast gleich viel Spaß. Also ich habe da gar nicht, obwohl ich tendenziell auch eher zum ersten Typen tendiere, aber es ist total spannend, mit den Leuten dann zu arbeiten, weil man auch sieht, hey, guck mal, so kann man auch analytisch auf Dinge achten. Aber genau, um wieder zurückzubiegen, diese unterschiedlichen Typen, die wahrnehmen zu können und vor allem auch zu wissen, wie man dann reagiert, ist natürlich total hilfreich. Und vielleicht einmal ganz kurzer Exkurs für die beim Thema Diskmodell nicht sofort wussten, was du meintest. Also dieses psychologische Modell von vier Menschentypen, grün, rot, blau, gelb. Und denen werden unterschiedliche Stärken, Schwächen einfach zugeschoben. Ihr könnt ja mal schreiben, in den Kommentaren kann man hier gar nicht sagen, aber auf LinkedIn mal schreiben, wenn ihr Bock habt, machen wir dazu eine Folge. Ich finde es nämlich auch, das ist super simpel, es sind vier Bereiche. Wir brauchen es nicht komplexer machen mit irgendwie 16 Personalities oder sowas. Ja, das ist präziser, aber es reicht ja, ne, ungefähr. Weil genau die einzige Entscheidung, die du treffen willst, ist, stelle ich eine generische Abschlussfrage, so, bist du grundsätzlich dabei, oder stelle ich, hey, ich habe dein Problem gelöst, wann willst du kaufen?
Klar. Ne? Der Rot-Blau, bei dem Rot-Blauen stellst du die zweite Frage, Punkt.
Ja, so. Klar.
Voll. Absolut. So, den ersten nehme ich noch dreimal in den Arm und kuschel noch ein bisschen mit ihm. Das finde ich aber auch voll okay. Ja, aber, also virtuell. Ja. Weißt du, so, das ist ja, aber natürlich. Genau dieses, weil ja. Also ich versuche immer, mich in die Lage des Käufers, ne, Kundenbrille, wie immer. Und so dieses, okay, wie bin ich selber, wie ticke ich selber und wie möchte ich selber eigentlich gerne in so einem Gespräch behandelt werden? Das geht los beim ersten Anpitchen. Ich habe gestern gerade wieder eine Diskussion auf LinkedIn dabei gehabt. Na, hast du noch Kapazitäten für Neukunden? Ist für mich, ich falle jedes Mal um, wenn ich es lese. Ich falle jedes Mal um, weil ich mir denke, nein, wir sind wegen Reichtum geschlossen, du Vogel. Aber na, so, das sind halt so Dinge, wo ich denke, nee, so will ich nicht an. Genau das ist aber auch im Kundengespräch, wo ich immer denke, okay, ich muss ja wissen, also nur dann, wenn ich weiß, wie ist der Gegenüber, weiß ich ja, wie er tickt. Und das ist übrigens was, wo wir sehr viel lernen können von Menschen, die im Einzelhandel unterwegs sind, zum Beispiel im Luxus-Einzelhandel. Ich habe eine Kollegin, die hat früher wirklich im Luxus verkauft. So, ne, Louis Vuitton und solche Geschichten. Und die haben sehr schnell gelernt, wenn jemand reinkommt, sehr schnell, okay, was ist das für jemand? Und die haben sehr schnell gelernt, dass das Äußerliche nicht immer was über den Menschen aussagt, ne? So all diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, das ist was echt wichtig ist, sehr schnell im Gespräch am Anfang rauszufinden, okay, was sitzt da für jemand gegenüber, weil das beeinflusst dein ganzes Gespräch. Und das beeinflusst, wann du welche. Es geht ja schon damit los, wie stelle ich denn die Fragen? Also wenn ich noch tiefer reingehe, sitzt da jemand, der sehr grün, dann könnte es auch sein, dass der sich denkt, will der alles wissen? Und fragt er das alles?
Ja,
was ist mit dem? Will er mich aus? Will er mich aus? Genau, richtig. Und ich, ja, genau, richtig. Da geht es ja schon los. Also im Endeffekt ist das für mich, das Ende fängt am Anfang an, um das irgendwie so zu sagen, weil damit geht's los. Ganz wichtig. 100%.
Lass doch mal kurz ein bisschen konkret mit deinem Produkt werden, wenn du Bock hast. Was sind denn, lass doch mal so vielleicht ein Beispiel für einen Zwischenabschluss, Zwischenabschlussfrage und Beispiel für Finalabschlussfrage. Wie machst du es konkret?
Ja, also Zwischenabschluss, ich nehme einfach mal als Beispiel, wir sind im Gesundheitswesen unterwegs und wir haben Menschen da, die uns nutzen, weil sie einfach, also diese kleinen Rückfragen, die du immer wieder hast, reduzieren wollen, weil sie mehr Zeit brauchen, weil sie das einfach super viel Zeit kostet, weil sie den Leuten hinterherlaufen müssen, weil sie nicht nachvollziehen können, was der Status einer Aufgabe, ich erreiche nicht alle Mitarbeitenden, die haben nicht alle eine E-Mail-Adresse, die sind nie alle an einem Ort, solche Geschichten. Das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung dabei. Und unser Hauptwettbewerb in dem Fall ist tatsächlich WhatsApp und Zettel. Das ist unser Hauptwettbewerb. Ja, genau. Also wir treten da an gegen etwas, was nichts kostet. Das ist der erste Punkt schon mal. Wir treten da an gegen was jeder kennt, womit jeder arbeitet. Und also wir haben da wirklich, ich glaube, eine der härtesten Herausforderungen überhaupt. Es ist leicht, mit Leuten zu sprechen, die schon sich in irgendeiner Form mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Es ist schwierig, mit Leuten zu sprechen, die sagen so, boah, läuft doch so.
Und, also mach schon immer so, funktioniert.
Ja, genau, die mache ich schon immer so und dann musst du halt wirklich sehr, sehr, sehr intensiv reingehen. Und das, was ich mache, ist einfach zu hören zwischendrin. Also zum Beispiel, du kannst im Gesundheitswesen immer noch, so hart wie es klingt, sehr gut mal die DSGVO-Keule schwingen. Weil sie alle wissen, Datenschutz und WhatsApp ist halt einfach ein schwieriges Thema. Genau, richtig, so. Und ich stelle dann zwischendurch auch mal so Zwischenfragen. Bei mir sind halt auch mal, dass ich so ein bisschen anfange, das Feuer anzuzünden, was ich hinterher löschen möchte. Das ist für mich, das ist in diesem Fall, wenn du auf diese Konstellation triffst, ist das ein sehr gut funktionierendes Mittel. Ja. Weil den Leuten einfach wirklich mal bewusst wird, was eigentlich passieren kann.
Ja.
So, und ich mache ein Lieblingsbeispiel. Stell dir mal vor, du trennst dich von einem Mitarbeiter und du landest mit dem hinterher vor Gericht. Und das ist tatsächlich was aus der Realität. Also ich habe mit einer Arbeitsrechtlerin darüber gesprochen. 80% der Fälle, wo man sich nicht gütlich einigt, die vor Gericht landen, enden mit einem guten Vergleich, weil häufig Mitarbeiter WhatsApp-Chats interne haben, die ganz klare Verstöße gegen Datenschutzverordnungen sind.
So. Also dann holen sie das halt raus, ja.
Uncool.
Genau, genau, richtig so. Und dann ist halt, ne, so gerade Gesundheitswesen, Patientenname bei WhatsApp, herzlichen Glückwunsch, das ist richtig, richtig großer Verstoß. So, geht nicht. Noch am besten irgendwie, ne, ambulanter Pflegedienst, so ein Bild vom Dekubitus zwischen den Urlaubsbildern und schon hast du verloren. Also du merkst schon, das ist was, was auch jeder begreift und jeder verstehen kann und wo jeder so von, okay. So, jetzt bleibt der mit, also erstens stellt Mitarbeiter, wenn er geht, Neubesetzung kostet sowieso Geld, Fachkräftemangel, Pflege ist eh scheiße. So, und jetzt triffst du dich mit dem vor Gericht und das passiert. Und ich sag dir was, das ist was, was die Leute kennen, wo sie sich wiederfinden. Das heißt also, das ist für mich wirklich was, ich muss aber auch, also ich muss einfach auch wissen, wir sind in 25 Branchen unterwegs, ich muss in jeder dieser scheiß Branchen wissen, okay, was ist denn eigentlich so, was sind so die Haupttrigger?
Ja.
Das heißt also, ich muss wirklich, wirklich, und dann ist wirklich so dieses Ding, okay, jetzt stellen Sie mal vor, das passiert, Gehalt, Pflegekraft nochmal 3 Monate länger bezahlen müssen, obwohl Sie genau wissen, dass das eigentlich anders hätte sein müssen, was kostet das? Ja. Und dann kannst du halt auch einem sehr Grünen mal sehr schnell zeigen, so, wow, okay, das ist ziemlich heftig. Und ich finde, ich habe mich lange gewehrt gegen, ich nenne es mal überspitzt, Verkaufen mit der Angst. Ich glaube aber auch nicht, dass es das ist, sondern ich glaube, dass es einfach mal sehr klar und deutlich machen, was eigentlich passieren kann, wenn. Gerade wenn du in solchen Dingen bist. Und daraus resultieren ja andere Sachen auch. Das ist halt das ganz Entscheidende. Also daraus resultieren negative Mitarbeiterbewertungen, daraus resultiert, ich finde keine Fachkräfte mehr, all diese ganzen, also da hängt ja noch viel mehr dran. Und das ist, glaube ich, was man den Leuten wirklich klar machen muss. Da hole ich mir zwischendurch, ne, so stellen Sie sich mal vor, das passiert nicht mehr, weil bei uns bleibt alles im geschlossenen System, was Sie schreiben. Und wenn Ihr Mitarbeiter einen Screenshot davon macht, verstößt er gegen den Datenschutz, weil es ist ein internes System. Genau, nicht Sie, sondern er. Und wir sind in der kompletten Umkehrsituation und das passiert nicht mehr.
Ja.
Ist das eine Alternative oder nicht?
Klingt erstmal ziemlich attraktiv für mich als Pflegekraftleitung, wie auch immer.
Ja, genau. So, und das ist halt, das finde ich, ist schon mal so einer dieser ganz wichtigen Punkte. Das heißt also, wenn ich glaube, dieses zwischendurch abholen ist immer gekoppelt an, das muss wehtun.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Bei uns jedenfalls, weil wir sind eigentlich schon ein Must-Have-Produkt, aber die Leute sehen uns als Nice-to-Have-Produkt. Und um denen das klar zu machen, muss ich einfach wirklich auch dann zeigen, okay, hey, aber wenn du das nicht machst, dann kann das passieren. Und da hole ich mir dann schon ein sehr starkes Commitment einfach auch ab und sage den Leuten, okay, so, wenn sie jetzt sehen, stellen Sie sich mal vor, das kostet jetzt mal 12.000 Euro, weil Sie einfach nochmal 3 Monate lang Gehalt zahlen müssen. Wenn Sie im Vergleich eine Lösung hätten, die Sie übers Jahr gesehen 4.000 kostet, Alternative oder nicht? Und dann habe ich eigentlich schon ein sehr, sehr klares Ja. Und
na klar. Ich
bin ja vage in meinem Pricing. So, ne? Ich sage dann, wenn du als Beispiel 4.000
Euro. Hausnummer.
Was dabei rauskommt, genau, richtig, hinten. Ne? Aber das sind so Dinge, wo ich finde, wo man sich sehr gut zwischendurch schon mal ein klares Commitment abholen kann. Kriege ich dann ein Nein, weiß ich, okay, alles klar, das ist dem Scheiß egal. Ja, muss man ja wirklich dann ehrlicherweise sagen.
Ist das nicht sein Problem?
Genau, dann ist das nicht, genau, richtig, dann ist das nicht sein Schmerz. Und das ist wirklich was, wo man sagen muss, die größte Herausforderung, die wir da wirklich haben, ist einfach für jede Branche umzudenken.
Ja, ja, spannend. Gerade gut, aber 25 Segmenten, die ihr habt.
Ja, ja. So, ne, das, und das, aber dann kommen wir wieder auf das Thema mit ICP. Mein ICP ist jemand, der halt da irgendwie ein echtes Problem mit hat. Weil ich wäre bescheuert, das auf eine Branche runterzubrechen. Was ich mache, ist, dass ich meine Seller auf Branchen spezialisiere.
Fies macht,
weil die wissen genau, ne, dann, okay, alles klar, das ist dann wir allgemein können alle, aber es macht halt Sinn, wenn wir uns spitz positionieren wollen, um das mal aufzugreifen, dann ist mein Seller jemand, der diese Branche in- und auswendig kennt.
100%.
Und der versteht, okay, wie ticken die, ne? Also, genau, richtig. Und das, finde ich, ist das ganz Entscheidende, wie man sich auch breit aufstellen kann und trotzdem irgendwie in bestimmte Bereiche sehr spitz reingehen kann.
100%. Also wenn ich mir gerade vorstelle, ich müsste 25 unterschiedliche Segmente, die auch noch unterschiedlich angesprochen werden wollen, bedienen, würde ich mir, glaube ich, auch schwer tun. Vor allem, wenn ich dann quasi von Gespräch zu Gespräch dann switchen müsste. 5 oder sowas kriege ich gut hin.
Ja, also absolut. Es ist wirklich eine Herausforderung, muss man sagen. Also unser Geschäftsführer und ich, wir sind am längsten dabei. Ich glaube, wir sind die das einigermaßen hinbekommen. Ich kann aber auch sagen, das ist echt, also du musst halt jedes Mal klick, klick. Also ich könnte zum Beispiel, ich könnte nicht morgens eine Gesundheitswesen-Demo machen mit einem Kunden und nachmittags eine Hotellerie. Das ist einfach, da brauchst du zwischendurch erstmal eine Stunde Pause auf jeden Fall, weil du musst einfach einmal komplett alles drehen. Das ist echt schwierig. noch spannender wird, ich freue mich jetzt schon, wir sind auf der Zukunft Personal, wo du einfach ja mal, also wir sind bisher messetechnisch immer sehr fachbezogen gewesen. Das ist einfach. Da hast du 3 Tage, hast du Gesundheitswesen,
okay, genau, gleich erzähl, dort ist,
ich erzähle immer die gleiche, genau, ich erzähle immer die gleiche, alles easy. So, aber jetzt die ZP ist das allererste Mal, wo wir rausgehen und sagen, also wir machen auch jetzt Digital X, sind wir auch gewesen, da war es auch schon, aber im kleineren Rahmen. Aber ZP ist das allererste Mal große Messe mit allen möglichen Branchen.
HR-Messe,
genau, richtig, genau. Ja, genau. Und da wird es halt wirklich spannend, mal zu schauen, okay, wie schnell musst du hin und her switchen zwischen den Einzelnen. Da kommt eine Spedition, dann kommt irgendeiner, der hat Maschinenbau, dann kommt irgendwie, die sitzen nur im Office, was weiß ich nicht was. Also ich glaube, das ist halt super spannend zu schauen. Habe ich eine HR-Software, die immer das Gleiche abdeckt, dann ist es fast egal, in welcher Branche ich bin.
Wenn es fachprozessspezifisch ist.
Genau, wenn es fachprozessspezifisch ist, ja, genau, richtig. So, mit unserer Lösung ist halt die Herausforderung, die der Kunde hat, jedes Mal eine andere. Das, was ich löse, ist immer das Gleiche, aber die Herausforderung ist halt jedes Mal eine andere.
Ich finde, das ist gerade ein perfektes Beispiel für, von außen betrachtet, ist Hotellerie und Pflegedienst. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel. Denkst du, ja klar, die haben hier gleichen Prozess, die haben jemanden in der Zentrale irgendwo sitzen, die haben mit Menschen zu tun. Genau. Und die haben quasi Satellitenmitarbeiter, die durchs Haus laufen, Probleme fotografieren, Schäden aufnehmen oder Schmerzen oder was auch immer, whatever. Von außen betrachtet, der Ablauf ist der gleiche. Aber du hast vollkommen recht, wenn du dann mit dem Entscheider über die Schmerzpunkte sprichst. Bei dem einen ist es Patienteninformationen, deutlich kritischer, wenn da Daten nach außen gehen, als bei einem Hotelgast. Wenn da eine Reinigungskraft ein Foto vom Bett macht, sag mal, was der im Bett hinterlassen hat oder so. Ne?
Also Peng, solange nicht der Name dabei steht, völlig Wumpe, genau, richtig.
Ja. So, absolut. Ja. Und ansonsten ist es halt gleich immer personenbezogen, also etc. Und die Schmerzen sind da anders und vor allem wahrscheinlich auch die Strafen und alles. Guter Punkt. Ja? Weil von außen betrachtet würde ich sagen, ja, gleiche Herangehensweise, aber im Gespräch.
Grundsätzlich, definitiv. Ja. Ja, genau. Du kannst also relativ, guck mal, also die Herausforderung zum Beispiel in einem Pflegeheim ist 1:1 wie in einem Hotel. Ich laufe als Hotelier durch mein Haus, ich sehe irgendwo ist was kaputt, ich mache ein Foto davon, schicke es an den Haustechniker, der repariert es, setzt die Aufgabe auf, erledigt, das war's. Ich laufe durch mein Pflegeheim, ich sehe, Gang 3 ist eine Lampe kaputt, ich mache ein Foto, schicke es an den Haustechniker, der repariert es, peng, fertig. Das ist 1:1 identisch. Immer. So, jetzt kommt im Hotel auf einmal dann, wie machen wir eigentlich das Housekeeping, da kommt die Küche dazu, da muss ich dokumentieren, HACCP-Doku, all solche Geschichten, da habe ich einen Wellnessbereich, muss ich pH-Werte dokumentieren, all diese ganzen Dinge. So, jetzt kommen wir ins Gesundheitswesen. Ja, na klar, ich habe wieder gleiche Herausforderung. Ich habe Kühlschränke, wo Medizin drin ist, das muss ich auch dokumentieren. Es sind nicht alle voll digital aufgestellt. Kannst du abbilden, ganz einfach über aus. 1:1 das gleiche wie eine HACCP-Doku im Hotel. Aber trotzdem ist es anders, weil die Abläufe intern ja auch ganz andere sind. Im Gesundheitswesen, die Mitarbeiter selbst im Haus sind mit Touren, also die haben so eine interne Tourenplanung, wie sie was abarbeiten. Dann habe ich Fachkräfte, dann habe ich Hilfskräfte, all diese ganzen Dinge. Im Hotel ist es relativ wurscht, ob der Aushilfskoch was macht oder der Chef, weißt du, wie ich meine? Also es hat keinen gesundheitlichen oder vorgegebenen gesetzlichen Hintergrund. Gesundheitswesen ist das was anderes. Gesundheitswesen, wenn du nicht genügend Fachkräfte hast, weil dir dein Ausfallmanagement nicht gut funktioniert, kann es dir passieren, dass du eine Station schließen musst, weil keine Fachkraft da ist. In der Hotellerie, ja, mein Gott, wenn da fehlt halt mal einer, dann macht das halt der Chef mit, die Aushilfe, keine Ahnung. Irgendeiner macht halt das Zimmer mit, weil wir nicht genügend Zimmermädchen gerade haben. Also die, ne? Trotzdem bleibt die Grundherausforderung die gleiche, aber halt mit unterschiedlichen Auswirkungen.
Die Auswirkung, das ist genau der Impact, die Auswirkung ist eine andere.
Ja, genau.
Und
dazu
kommt garantiert noch, die Leute leben ja nicht in ihrem, oh, ich bin vergleichbar mit einem Hotel, sondern die leben in dem, oh, bei uns ist alles speziell. Ne? Selbst im Vergleich zu anderen Pflegeeinrichtungen sind wir super speziell. Also das bekommen wir jeden Tag in unseren Quali-Calls zu hören, wenn wir mit Kunden sprechen. Und bei uns ist es bei weitem nicht so quasi kritische Themen wie jetzt Gesundheit, sondern einfach Vertriebsteams, die keinen Umsatz machen oder zu wenig Umsatz machen. Bei uns ist es ganz speziell. Ja, bei uns im Team ist es ganz speziell. Ah, ich weiß nicht, ob das... Also, oh, ganz, ganz schwierig sind wir. Ja. Am Ende sind wir alle gleich.
Gleich.
Also das ist so speziell, sind wir alle nicht. Ne? So.
Ja, ja, genau.
Also wenn
wir
im B2B-Softwarevertrieb oder Dienstleistungsvertrieb sind, nee, so speziell sind wir alle nicht. Und spätestens, wenn man sich dann kennenlernt, merkt man es auch. Ne? Also abgesehen von speziellen Persönlichkeitsthemen und so.
Ja,
okay. Mega gutes Beispiel, über wie du jetzt im Gespräch das aufbaust. Jetzt bist du in irgendeinem deiner Segmente Richtung Ende. Du hast jetzt ein, zweimal gehört, ja, klingt klasse. Wie fragst du nach deinem, also ich weiß nicht, wie viele Telefonate du hast, also wie viele Touchpoints ihr habt bei euch im Sales-Prozess, aber zu meinem vorletzten oder letzten, wie pushst du Richtung, komm, soll ich es jetzt einpacken oder auf der Palette schicken?
Also wir haben es relativ eng eigentlich im Demo-Call, dass wir schon im Demo-Call auf eine Abschlussfrage hingehen. Wenn wir das durch sind, wenn wir uns Commitment abgeholt haben, der Kunde sagt mir dreimal, finde ich wirklich gut, dann bin ich auch so, dass ich sage, zum Schluss, ich frage dann immer noch, gibt es noch Fragen, haben wir alles geklärt für Sie, ist alles in Ordnung? Ich hole mir auch da nochmal ein Feedback ab, nö, das passt soweit, alles klar. Okay, also ne, ich fasse es auch gerne nochmal zusammen, weil wenn du so ein 20, 25 Minuten Gespräch hast, finde ich es eigentlich ganz gut. Okay, wir haben kurz gesprochen, das waren die Pain Points, die Punkte, wo sie gesagt haben, Mensch, wenn wir da eine Lösung für haben, haben wir gesagt, jo, das passt. Und dann ist zum Schluss für mich wirklich die Frage, ich stelle sie so, oder dann bleibt mir ja eigentlich nur noch zu fragen, wo wollen wir denn anfangen? Ich mache das so. Ich frage das wirklich,
wann
wollen
sie anfangen? Ja, nur noch die Frage.
Wann wollen sie denn anfangen? Und dann kommt meistens, ich weiß auch noch gar nicht, was das kostet. Ich sage, ach so, bin davon ausgegangen, das war gar nicht mehr so wichtig, weil wir uns ja schon einig sind. Also auch mit einem Augenzwinkern dabei. Ne? Ja, dann kommt halt dann meistens das Pricing. Und da zum Beispiel ist halt, auch da stelle ich nochmal gegenüber, dass ich ihm ganz klar sage, okay, also erstens, ich schicke ihm das sowieso gleich nochmal als Angebot. Und zweitens ist es halt, dass ich sage, wir haben ausgemacht, das und das können Sie sich einsparen an Zeit. Wir haben das kurz einmal durchgerechnet. Wenn ich einen blauen habe, ist total einfach, wie immer. Ne? Mit klar. Zahlen, Daten, Fakten.
Der hat selbst schon längst parallel auf dem
Zettel. Genau. Der hat selber schon mitgerechnet so, und der weiß genau, okay, alles klar, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5.000 einspare und ich zahle 3.000, habe ich 2.000 Gewinn. Bums. Das ist für den super easy. Beim Grünen ist es wieder was anderes übrigens, finde ich. Da ist es halt dann sehr viel Gefühl, ne? um dann auch einfach mal. Und dann, ich mache die Zahlen kleiner im Laufe des Gesprächs, wie immer, weil die letzte Zahl ist die bleibt. Ich sage ihm dann halt, ne, also als Beispiel meinetwegen, sie zahlen 3.600 Euro pro Jahr bei 100 Mitarbeitern, das sind 3 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Tasse Kaffee. Also ich nehme auch ein Beispiel, was du greifen kannst, weil das ist was, wo sich die Leute, also gerade mit dem, was wir tun, ist das was, wo sich die Leute wiederfinden.
Na klar.
So ein Gesundheitswesen saufen sowieso alle Kaffee, ohne dass ich das böse meine. Ne? Wir im Sales ja auch. Insofern, das ist was, da finden sich die Leute wieder drin. Und das ist auch nicht mehr diese große Zahl, sondern das ist eine kleine Zahl. Und ich verstehe, okay, alles klar, okay, warte mal, für 3 Euro im Monat kann ich mit meinen Mitarbeitern vernünftig kommunizieren. Und dann ist immer nochmal, ne? Also, und dann kommt für mich im Grunde genommen auch, okay, also vielleicht noch kurz zur Erläuterung, wir brauchen 3 Tage, bis wir das System aufgesetzt haben, 3 Werktage. Wir sind jetzt am 15., heißt zum 1.8. starten, ist überhaupt gar kein Problem. Ich mache Ihnen das Angebot so fertig, Startdatum 1.8. Ich schicke Ihnen gleich den AVV und die Mitarbeiterliste noch mit. Füllen Sie es eben aus, schicken Sie es mir unterschrieben zurück und dann können wir auch sehr zeitnah zum 1.8. starten. Ich mache das dann auch sehr, ich lasse ihm das Gefühl, ich gehe davon aus, dass er das jetzt tut. Und ich gehe davon aus, dass er jetzt nicht mehr Nein sagt.
Ja, der muss schon wirklich ganz auch aktiv dann dir sagen, hör, stopp, Björn.
Das ist richtig.
Ich habe noch nicht. Ich will nicht. Ja.
Ganz genau. Das ist für mich halt einfach auch was, wo ich denke, und da ist übrigens, jetzt kommen wir auf diesen Punkt, ich glaube, das ist was, wo viele sich nicht trauen. Das ist was, weil jetzt könnte ja passieren, dass der Kunde, nachdem ich eine geile Demo gemacht habe, das war alles Bombe, auf einmal noch sagt, Und für mich ist, ich bin ein großer Freund, das klingt immer so, ich bin ein großer Freund von Manifestieren. Also und je mehr ich das für mich, ich gehe in jeden Call rein, in jede Demo rein, wenn das gut vorbereitet ist, ich weiß, was der Kunde will, ich weiß, ne, das passt so einigermaßen. Und ich gehe rein mit der Gewissheit, der unterschreibt jetzt.
Ja.
Und das ist was ich den Leuten auch wirklich im Sales mal mitgeben möchte, auch jungen Leuten, die anfangen, also wer frisch anfängt im Sales, versucht euch mal so ein bisschen den Erfolg zu manifestieren, indem ihr davon ausgeht, dass das funktioniert. Weil ihr so gut seid in dem, was ihr tut und weil eure Lösung für den Kunden so gut ist, gerade im Software-Sales. Wir reden ja eigentlich auch nur über Software-Sales. Wir haben ja noch gar nicht Maschinenbau, wird ganz andere Herausforderungen auf einmal. So, aber bei uns gerade im Software-Sales, du hast eine Lösung, wo du genau weißt, der Kunde spart Geld, der spart Zeit, die Mitarbeiter sind zufriedener, all diese ganzen Dinge, die da so hinten dranhängen. Dann geh doch verdammt nochmal in diesen Call und geh da rein und sag, okay, alles klar, der unterschreibt. Weil ich weiß, dass das passt, weil ich habe seinen Pain identifiziert, vielleicht am besten in der Vorbereitung schon. Weil dann weiß, dann ist es im Gespräch noch viel einfacher, weil der ist übrigens, finde ich übrigens für mich eine der besten Erkenntnisse, vorher zu wissen, was ihm wehtut und ihn dann im Gespräch damit zu überraschen, dass du es weißt.
Ja.
Zeigt massive Kompetenz für dich als Verkäufer, zeigt ihm, und du stehst auf einmal ihm nicht mehr gegenüber, sondern du stehst neben ihm und nimmst ihn in den Arm und sagst, komm, ich zeig dir den Weg da raus.
Ja, ja.
Das ist so für mich was, wo ich finde, lösungsorientierter Vertrieb ist ja, das ist für mich lösungsorientierter Vertrieb. Nicht dem Kunden zu sagen, hey, das sind meine 10.000 Features und so weiter und so fort, sondern, hey, ich habe verstanden, was dir wehtut und komm, wir gehen zusammen da durch und ich bring dich da raus in bessere Zeiten. So, das ist wirklich das, was es ausmacht. Und dann landest du zum Schluss auch, weil du ja eh davon ausgehst, dass das funktioniert, auch bei dieser Frage. Und das ist für mich wirklich mein Erfolgsfaktor Nummer eins. Einfach, ich gehe davon aus, der macht das. Immer. Der
macht das eh. Ja, klar.
Genau.
Ja.
So, und dann,
weil du vorhin meintest, viele haben davor vielleicht Angst, diese Frage oder diesen quasi den Tunnel so eng zu machen, dass der Kunde dann ganz aktiv rausgehen muss. Ne? Sagen, stopp, ich will das nicht. Das ist dann unsympathisch, wenn du vorher nicht sauber gearbeitet hast. Ne, also, ja. Wenn du vorher, also das ist nämlich genau der Punkt. Schlechte Vertriebler, die in der letzten Dreiviertelstunde davor nicht sauber qualifiziert und vor allem die Discovery nicht sauber gemacht haben, nicht auf den Pain gegangen sind, wo der Kunde noch komplett unentschieden ist, die dann auf so eklige Art und Weise in die Ja-Straße gehen, sozusagen. Die so, ja, klar, dann sind wir uns ja einig, ne? So, das ist ekelhaft, das funktioniert nicht.
Ja.
Dann wirst du auch auf die Schnauze fallen, wenn du aber vorher sauber gearbeitet hast. Mhm. Und auch, ich habe vorhin drüber nachgedacht, dass du die Preisdiskussion, ja, oder das Preisgespräch oder ob die Information über den Preis so spät machst, kannst du dir deswegen so gut leisten und dadurch funktioniert das auch, weil du vorher durch die Problem-Awareness und das Bepreisen der Probleme natürlich schon wunderbar den Anker setzt, sodass, solange du sicher bist, dass dein Preis unter dem ist, was er einspart, und das hast du ja vorher sozusagen mit ihm ausgerechnet, hast du kein Problem. Die meisten Vertriebsteams haben dann ein Problem, wenn die quasi nicht über Preise sprechen, des Kunden oder Kosten, und dann plötzlich mit so einem Preis reinspringen. Für die, die nicht das Video sehen, ich habe die Hände jetzt in die andere Richtung gezählt. Und das ist genau der Punkt. Deswegen total smart, ja. Voll gut.
Ja, finde ich auch. Also das ist halt wirklich was. Und ansonsten, ich glaube, ganz häufig ist das wirklich auch, das ist so eine Mindset-Geschichte. Und wir sind, glaube ich, sehr verfangen in diesen Glaubenssätzen. Oh, ich will den Kunden nicht drücken. Der meldet sich schon, wenn er das kaufen will. Weißt du, ich will jetzt auch nicht zu pushy sein. Ich finde, das hat damit aber gar nichts zu tun. Sondern ich finde, wenn du im Gespräch sauber arbeitest, in der Vorbereitung des einen, des zweiten, wenn du es im Gespräch tust, dann kannst du diese Frage immer stellen. Immer. Weil das ist nie doof. Das ist ja auch noch ganz entscheidend. Ich möchte ja nicht, dass der sich blöd fühlt. Ich habe ein geiles Gespräch und zum Ende stelle ich irgendeine Frage, wo der denkt, was ist das denn für ein Idee? Nein, das will ich ja gar nicht. Damit würde ich mich ja komplett selber irgendwie ins Knie schießen. Sondern ganz, auch da wieder, ich stelle diese Frage nur dann, wenn ich merke, ich kann das auch.
Das ist
auch nochmal ganz wichtig. Wenn du merkst, das geht alles gut, das funktioniert, okay, aber trotzdem merkst du, da ist dieser Vibe, der ist noch nicht da.
Ja, voll.
Dann ist das auch okay, wenn du etwas unverbindlicher bleibst dabei. Weil wir können ja sowieso nicht, sorry, bei aller Liebe, wir können nicht jeden abschließen. Also, ne, vielleicht auch da mal, davon müssen wir uns freimachen zu glauben, egal was wir tun, der kauft auf jeden Fall. Bullshit, funktioniert nicht. Ich hab mir vorhin gerade mal eine kleine Statistik gezogen. Softwarebranche Abschlussquote im Schnitt 22%.
So. Ab welchem Punkt? Erstkontakt oder Demo?
Nee, generell, das ist wirklich die Closing Rate.
Krass.
So, und das ist halt wirklich, wo du da sitzt und dir denkst so, boah, selbst wenn wir sagen, okay, ist ein bisschen gering, gehen wir mal auf 30%. Also ich bin so, bei uns intern ist 30 eine gute Quote eigentlich.
Schön.
Ich selber kann sagen, meine Quote bei Dingern, die ich mache, ich liege bei 95%.
Boah.
Das ist meine Quote. So, jetzt, ja, ich mache lange nicht so viele wie die Kolleginnen und Kollegen, aber wenn ich welche mache, dann sind die so gut vorbereitet, dass ich weiß, okay, da kommt hinten einfach auch was dabei raus. Und ich kann es wirklich nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung, das geht einfach davon, auch immer gekoppelt an dieses, ich weiß, der unterschreibt sowieso. Ich weiß, dass der unterschreibt. Und das ist nicht arrogant oder überheblich oder sonst irgendwas, sondern da, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass das, was für den ist, weil ich weiß, dass das für ganz viele andere aus diesem Bereich auch was ist. Und weil ich identifiziert habe, was deren Problem, und so, das ist immer dieses Ding. Und wenn sich jemand eh schon die Zeit nimmt für mich und mir sagt, Jo, komm, ich mach das. Egal, wie er gekommen ist, ob inbound, outbound, auf Messe, keine Ahnung, irgendwas. Wer sich die Zeit nimmt und sagt, ja, ich höre mir das 45 Minuten an und ja, wir gehen mal tief ins Thema. Ja, dann bitte, dann wärst du ja verrückt, wenn du ihm nicht am Schluss wenigstens mal in die Richtung lenkst, dass du mal eine klare Antwort bekommst. Und übrigens auch ein Nein finde ich nicht schlimm, weil nochmal, ja, wir können nicht jeden abschließen. Es geht einfach
100%,
nicht. 100%. Aber wenn ich weiß am Ende eines Gesprächs, okay, alles klar, da wird kein Deal draus, ey, wunderbar, ich muss mir nicht zukünftig meine oder künstlich meine Pipeline aufblasen. Ich spare mir meine Follow-ups, ich muss dem nicht, keine Ahnung, tausendmal hinterherlaufen. All diese hatte ich vorhin gerade mit einer Kollegin auch drüber gesprochen. Das ist natürlich, je nachdem, wie schnell oder wie lange dein Sales-Cycle ist, all diese ganzen Geschichten. Ja, wie hast du deine Entscheider mit eingebunden? Gibt es noch andere Stakeholder, die mit, ne, all diese ganzen, das gehört alles dazu. Aber das ist für mich alles Teil der Arbeit davor, das sauber zu identifizieren und sich nicht hinterher zu wundern, irgendwie so, ey, der kann das gar nicht entscheiden, das ist ja ganz schlimm. Stell mal vor, du machst, also, ne, Demo, also bei uns ist ganz klar, ohne Entscheider, nur dann, wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, der Chef hat mir die Aufgabe gegeben, ich soll das raussuchen und damit ich ihm hinterher präsentieren kann, welches wir haben wollen. Fair. Ja. Völlig in Ordnung, alles klar, weil dann ist er ja eh mein Champion, der sagt, das will ich haben. Alles gut so. Aber das muss ich halt vorher wissen. Aber ich mache doch keine 45-Minuten-Demo, wo ich genau weiß hinterher. Also es geht nicht mal in die Richtung einer, ja, Entscheidung. Genau, richtig. Ja, also, ja, ne, wenn ich merke, okay, das passt so insgesamt immer noch, das geht in die Richtung, alles klar. Meine Kollegin hatte heute Morgen gerade den Fall, wo sie einen Deal übernommen hat und dann auch haben wir festgestellt, okay, der ist eigentlich noch gar nicht so weit, wie er schon hätte sein sollen. Und die hat dann auch einfach das Ganze nochmal resettet im Grunde genommen, hat mit der Kundin nochmal das neu gemacht, ist nochmal neu ins Thema eingestiegen. Und du merkst auf einmal, dass da ganz andere Ergebnisse dabei rauskommen, weil die Kundin auf einmal versteht, ah, guck mal, okay, das war mir gar nicht so bewusst und das kann ich nicht damit machen, das kann ich damit machen. All diese ganzen Dinge. Also auch das finde ich legitim, zu sagen, ey, lass uns doch mal resetten.
Ja, klar.
Ne? So, wenn der Kunde, ja, trotzdem bereit ist, da, auch das ist übrigens Commitment, ne? Wenn der Kunde sagt, ja, zeigt ja irgendwas läuft gar nicht so schlecht, also, oder irgendwas scheint ja an deiner Lösung nicht schlecht zu sein. Der verballert sich doch nicht für umsonst Zeit und sagt, ja, nö, können wir nochmal machen, klar, lass uns nochmal ins Gespräch, vielleicht nehmen wir nochmal den mit rein und den mit rein, aber eigentlich macht das überhaupt gar keinen Sinn, das ist doch Quatsch.
Absolut.
So, und, ne, das, auch das finde ich, ist halt ja.
Ja, ne? Ich habe auch gerade beim Thema Mindset nochmal dran gedacht, allein der psychologische Effekt, dass wenn du dir sagst, das wird jetzt was, dann wirst du auch nach Gründen und Wegen finden, da hinzukommen. Das hat alles mit Zielsetzung zu tun. Das ist wie beim Sport. Wenn du dir das Ziel setzt, oh, ich jogge heute mal so lang, wie ich kann, wie ich Kraft habe, ja, dann wirst du völlig unterschiedlich Kraft haben, je nach Tagesform. Wenn du aber dir sagst, nee, ich mache heute meine 10 Kilometer, dann wirst du von vornherein dein Pacing anpassen, deine Geschwindigkeit, deine Kraft so einteilen, weil du weißt, du schaffst die 10 Kilometer, du hast es ja schon mal geschafft, dann wirst du es auch wieder schaffen. Wenn du 10 Tage hintereinander dir jeweils 10 Kilometer setzt, wirst du in Summe deutlich mehr gelaufen sein, als wenn du 10 Tage hintereinander mal auf gut Glück losläufst.
Ja, ja, voll.
Genau die Magie dieses Zielsetzens, dieses Mindsets. Ja. Also finde ich, ja, gut, sehr, sehr
total.
Guter Punkt.
Ist übrigens Mindset übrigens gekoppelt. Wir haben vor ein paar Wochen mit dem Fabio Gröll von Leadinfo bei uns im Podcast, bei Aline und mir bei Ungefiltert, hatten wir das Thema Angst vor Ablehnung. Fand ich total spannend. Ja, weil das ist ja auch was, weil ne, also das an Mindset gekoppelt ist ja auch das, so wie bin ich eigentlich als Mensch und ich möchte nicht scheitern, ich habe eh gerade Druck, weißt du, all diese ganzen Dinge, die so von außen auch mit einwirken und das ist ein Stück weit auch Selbstschutz, diese Frage nicht zu stellen. Und ich verstehe das und ich finde das auch legitim, das ist aber auch dann wieder ein Führungsthema zu schauen, sag mal, warum ist denn deine Quote eigentlich zum Beispiel niedriger als bei den Kollegen? Und das ist nicht, weil ich dich damit bloßstellen will, sondern weil ich gucken will, wo hakt es denn und woran können wir arbeiten? Das ist für mich halt Führungsaufgabe, wirklich zu schauen bei meinen Mitarbeitern, okay, wenn du so eklatante Unterschiede hast dabei und du merkst, die haben ähnliche Anzahl an Kundengesprächen und all diese ganzen, also die Voraussetzungen sind ähnlich, aber ich habe einen Unterschied in der Abschlussquote. Dann ist das für mich einer der wichtigsten Punkte zu schauen, hey, woran liegt denn das eigentlich? Warum, ne? Hast du da einen Schmerz mit oder erzähl mal.
Voll.
Und auch da wieder dann rauszufinden, okay, wenn der sagt, ja, Mann, das ist für mich, ne, übrigens ganz wichtig, Vertrauen aufbauen zu Mitarbeitenden. Ich habe, ne, ich mache gerade bei LinkedIn so eine kleine Reihe zur Führung und da war gestern genau dieses Thema Vorbild und Mitarbeiter hören, Feedback, solche Geschichten. dafür, ich glaube, Sarah Jochensen hat es geschrieben, dafür brauchst du halt Vertrauen zu deinen, ja, ne, zu den Mitarbeitern und von den Mitarbeitenden. Und ich finde, das ist halt echt was, wo man sagen muss, okay, aber da kannst du so viel, dieses Thema ist so ein kleines Thema mit so einem großen Hebel, was den Erfolg angeht. Und deshalb finde ich, diese ganze Geschichte mit Vorbereitung ist alles schön und gut, aber ich glaube, es ist ganz häufig einfach auch eins, hey, wie gehst denn du selber damit um? Und jetzt kommt's, mache ich Druck als Führungskraft, weil ist eh gerade scheiße, Quote ist scheiße und so weiter und so fort, dann wirst du, davon bin ich fest überzeugt, als Seller weniger Abschlüsse machen als vorher. Es macht keinen Sinn, weil gerade dann kommt ja ein, boah, was mache ich denn, wenn der jetzt Nein sagt? Also du gehst ja schon ganz anders daran, dieses, was wir eben gerade hatten mit, der sagt sowieso ja, es wird komplett in dem Moment umgekehrt, wenn ich als Führungskraft Druck mache auf meine Leute, das Quartal ist scheiße, wir müssen noch richtig Gas geben und deine letzten drei Deals waren kacke, ich habe mir das ja angehört, das, was du erzählt hast, war Unsinn und so weiter und so fort. Weißt du, du machst das nicht gut, keine Ahnung irgendwie, und dann gehst du in den nächsten Call rein und weißt genau, boah, ich muss, sonst lande ich auf PIP womöglich, keine Ahnung, ich muss jetzt auf jeden Fall, und dann gehst du rein und dann merkst du im Gespräch, ah, das läuft vielleicht nicht ganz rum, weil du bist sowieso nicht frei,
ja,
bist du ja in dem Moment schon gar nicht mehr. Und dann sollst du auch noch zum Schluss eine Abschlussfrage stellen und denkst dir, was mache ich denn jetzt, wenn der Nein sagt? Was passiert daraus? Dann sitze ich wieder bei meinem Manager, beziehungsweise mein Manager sitzt bei mir auf dem Schoß und sagt mir, ja, aber du hast ja schon wieder dich die Abschlussfrage gestellt. Und dann sitzt du, das ist so ein Teufelskreis, weißt du?
Ja, klar.
Und ich selbst glaube, wenn
du
sie stellst,
die wird so schwach rauskommen.
Ja, natürlich, weil du hast Angst, dass er Nein sagt und all diese ganzen Dinge dahinter. Und deshalb ist für mich ist das auch übrigens was, wo ich ganz klar sage, das ist an Führung gekoppelt. Nur ne, machst du das, bist du als Führungskraft da nicht richtig unterwegs, dann werden deine Leute auch nicht erfolgreich sein. Und das finde ich ist halt auch noch was da echt mit reinspielt. Also gerade was dieses Thema angeht. Und wir wissen selber beide, ne, gerade Software-Sales, es strugglen einfach viele draußen, wenn man es so mitbekommt, es strugglen viele mit ihren Zielen, es strugglen auch viele Unternehmen gerade mit ihren Zielen. Und da ein positives Mindset zu behalten, ist natürlich auch nicht immer einfach. Ne? Das ist jetzt für uns zwei hier ganz schön gesagt, wie wir hier sitzen. Aber ich glaube einfach, das ist eigentlich so einer der Hauptpunkte auch. Und das ist auch, wenn du mich fragst, irgendwie, ob ich den Leuten noch was mitgeben wollen würde, ja, das auf jeden Fall. Ey, lasst euch davon nicht unterkriegen, weil es gibt einfach gerade Dinge, auf die hast du keinen Einfluss. Trotzdem bist du kein schlechter Seller, nur weil bestimmte Dinge gerade nicht funktionieren.
So. Ja, absolut. Und wenn es einfach wäre, dann bräuchte es uns nicht so sehr. Ne? Also wenn das alles so, also es ist immer leicht gesagt zu sagen, ja, du musst dein Mindset passend einstellen. Vollkommen richtig. Sagt niemand, dass es leicht ist, das sich vor jedem Telefonat zu machen, vor jedem Call zu sagen.
Genau.
Wichtig ist aber, dass du es sagst. Dass du zumindest in die Richtung gehst. Und das wird nicht immer klappen, aber dass du es zumindest probierst. Aber wenn du es nicht versuchst, dann hast du eh schon verloren, weil dann bist du in der
Abwärtsschleife. Genau, die brauchst du nicht los.
Mhm. Ja. Apropos Abwärtsschleife, wir nähern uns dem Ende. Ich habe immer eine Frage, die ich noch in die Runde stelle. Hast du Lust mit uns ein Fuck-up zu teilen? Du bist ein mega, also erfahrener, erfolgreicher Vertriebler, aber garantiert hast du schon mal Dinge in den Sand gesetzt. Hast du da noch eine kleine Story?
Ja, ich möchte gerne einen Führungsfuck abteilen, weil ich glaube, das ist vielleicht was mir mal, ne, gerade so. Okay. Viele von uns rutschen ja in Führung rein und haben es auch noch gar nicht so gemacht vorher, weil einfach diese Position besetzt werden muss und so weiter. Ich bin auch einfach irgendwann war ich mal der erste Seller und dann wirst du Head of Sales, all solche Dinge. Und ich glaube, also für mich der größte Fuck-up ist, wenn ich merke, dass wir Menschen einstellen und irgendwann feststellen müssen, okay, das passt nicht.
Ja.
Ich möchte diesen Fuck-up einfach teilen, weil ich denjenigen mitgeben möchte, dass es nicht an euch lag, sondern dass es daran lag, dass wir im Vorwege oftmals keinen guten Job gemacht haben, dass wir in unserem Auswahlprozess vielleicht auch nicht so waren, wie es sein musste. Und das klingt so ein bisschen nach, also ich möchte einfach auch gerne mal die Hosen runterlassen, auch wir sind Menschen und wir machen Fehler und wir lernen. Und ich würde das einfach gerne mal nutzen, so ein bisschen eine Lanze dafür auch zu brechen, gerade in kleinen Unternehmen, wie wir es einfach sind. Wir haben keine HR-Abteilung, nichts, weißt du, wir machen das selber. Und das ist jede Menge Verbesserungspotenzial. Und wir machen viele Dinge, was das angeht, nicht so gut, wie wir es eigentlich gerne machen würden. Und lernen einfach im Laufe der Zeit dazu. Und ich glaube, das ist was ich jedem irgendwie mit auf den Weg geben kann, als Führungskraft. Hinterfragt euch selber auch in solchen Momenten. Wenn das mal nicht geht, ne, also, ne, wenn das nicht passt und wenn du merkst, okay, hey, das geht nicht, dann hat das auch immer was mit uns, die wir eingestellt haben, zu tun. Und nicht immer nur zwangsläufig was mit den Mitarbeitenden. Und das ist was ich immer wieder merke, weil es sich für mich nie gut anfühlt. Da bin ich sehr dankbar für, dass es sich nicht gut anfühlt. Und das ist wirklich für mich ein Fuck-up, weil das betrifft uns im Sales halt, glaube ich, gerade sehr extrem. Weil, ne, viel geheiert und viel gefeiert wird. Und ich finde, das ist einfach so ein Ding, wo wir alle besser werden können.
Ja, 100% kann ich genauso unterschreiben, ja. Ja, vielen Dank. Wunderbar.
Gerne.
Dann, euer Podcast, du hast ihn vorhin schon erwähnt. Mach doch mal einen 30-Sekunden-Pitch. Wer ist da drin? Worum geht's? Für wen ist es interessant?
Okay, alles klar. Dieser Podcast ist mein Podcast zusammen mit Eileen. Eileen und ich sprechen mit Gästen und auch mal ohne Gäste über all die Themen im Sales, die nicht Hochglanz sind. Wir sprechen über, was passiert, wenn ich auf PIP lande. Wir sprechen über Micromanagement. Wir sprechen über Führung. Wir sprechen über Company Culture. Über all das, was eigentlich ganz toll sein könnte, was es aber in der Realität ganz häufig nicht ist. Da ist ungefiltert der authentische Sales Podcast. Ihr findet uns überall da, ja, wo es gute Podcasts gibt.
Richtig gut. Natürlich auch in den Shownotes. Das packen wir da auch noch mit rein, wenn ihr da direkt rüberspringen wollt. Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Wir haben jetzt hier 50 Minuten schon voll. Richtig schöne Folge. Ich danke dir.
Ich danke dir für die Einladung, Morten. Vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch.